Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Geschichte der Abderiten von Christoph Martin Wieland. Erster Teil, zweites Buch, viertes Kapitel. Kurze, doch hinlängliche Nachrichten von den abderitischen Sykophanten. Ein Fragment aus der Rede, worin Thrasyllus um die Bevogtung seines Vettern ansuchte. Es gab damals zu Abdera eine Art von Leuten, die sich von der Kunst nährten, schlimme Händel so zurechtzumachen, dass sie wie gut aussahen. Sie gebrauchten dazu nur zwei Hauptkunstgriffe. Entweder sie verfälschten alles Faktum oder sie verdrehten das Gesetz. Weil diese Lebensart sehr einträglich war, so legten sie sich nach und nach eine so große Menge von müßigen Leuten drauf, dass die Pfuscher zuletzt die Meister verdrangen. Die Profession verlor dadurch von ihrem Ansehen. Man nannte diejenigen, die sich damit abgaben, Sykophanten, weil die meisten so arme Schelme waren, dass sie für eine Feige alles sagten, was man wollte. Indessen, da die Sykophanten wenigstens den 20. Teil der Einwohner von Abdera ausmachten und die Leute gleichwohl nicht bloß von Feigen leben konnten, so reichten die gewöhnlichen Gelegenheiten, wobei die Rechtshändel zu entstehen pflegen, nicht mehr zu. Die Vorfahren der Sykophanten hatten gewartet, bis man sie um ihren Beistand ansprach. Aber bei dieser Methode hätten die neuen Sykophanten hungern oder graben müssen. Denn zu betteln war in Abdera nicht erlaubt, welches, im Vorbeigehen zu sagen, das Einzige war, was die Fremden an der abderitischen Polizei zu loben fanden. Nun waren die Sykophanten zum Graben zu faul. Folglich blieb den meisten kein anderes Mittel übrig, als die Händel, die sie führen wollten, selbst zu machen. Weil die abderiten Leute von sehr hitziger Gemütsart und von geringer Besonnenheit waren, so fehlt es dazu nie an Gelegenheit. Jede Kleinigkeit gab also einen Handel. Jeder Abderite hatte seinen Sykophanten und so wurde wieder eine Art von Gleichgewicht hergestellt, wodurch sich die Profession umso mehr in Ansehen erhielt, weil die Nacheiferung große Talente entwickelte. Abdera gewann dadurch den Ruhm, dass die Kunst, Fakta zu verfälschen und Gesetze zu verdrehen, in Athen selbst nicht so hochgebracht worden sei. Und dieser Ruhm wurde in der Folge dem Staat recht einträglich. Denn wer einen ungewöhnlich schlimmen Handel von einiger Wichtigkeit hatte, verschrieb sich einen abderitischen Sykophanten und es müsste nicht natürlich zugegangen sein, wenn der Sykophant eher von einem solchen Klienten abgelassen hätte, bis nichts mehr an ihm zu saugen übrig war. Doch dies war noch nicht der größte Vorteil, den die Abderiten von ihren Sykophanten zogen. Was diese Leute in ihren Augen am vorzüglichsten machte, war die Bequemlichkeit. Eine jede Schelmerei ausführen zu können, ohne sich dabei selbst bemühen zu müssen oder sich mit der Justiz abzuwerfen. Man brauchte die Sache nur einem Sykophanten zu übergeben, so konnte man, gewöhnlicherweise, des Ausgangs wegen ruhig sein. Ich sage gewöhnlicherweise, denn freilich gab es mitunter auch Fälle, wo der Sykophant, nachdem er sich erst von seinem Klienten hatte wohl bezahlen lassen, gleichwohl heimlich dem Gegenteil zu seinem Recht verhalf. Aber dies geschah auch niemals, als wenn dieser wenigstens zwei Drittel mehr gab als der Klient. Übrigens konnte man nichts Erbaulicheres sehen als das gute Vernehmen, worin zu Abdera die Sykophanten mit den Magistratspersonen stunden. Die einzigen, die sich übel bei dieser Eintracht befanden, waren die Klienten. Bei allen anderen Unternehmungen, so gefährlich und gewagt sie auch immer sein mögen, bleibt doch wenigstens eine Möglichkeit, mit ganzer Haut davonzukommen. Aber ein abderitischer Klient war immer gewiss, um sein Geld zu kommen. Er mochte seinen Handel gewinnen oder auch verlieren. Nun rechteten die Leute zwar darum weder mehr noch weniger, allein ihre Justiz kam dabei in einen Ruf, gegen welchen nur Abderiten gleichgültig sein konnten. Denn es wurde zu einem Sprichwort in Griechenland: demjenigen, dem man das Ärgste an den Hals wünschen wollte, einen Prozess in Abdera zu wünschen. Aber beinahe hätten wir über den Sykophanten vergessen, dass die Rede von den Absichten des Ratsherrn Thrasyllus auf das Vermögen unseres Philosophen und von den Mitteln war, wodurch er seinen vorhabenden Raub unter dem Schutz der Gesetze zu begehen versuchen wollte. Um den geneigten Leser mit keiner langweiligen Umständlichkeit aufzuhalten, begnügen wir uns zu sagen, dass Thrasyllus die Sache seinem Sykophanten auftrug. Es war einer von den geschicktesten in ganz Abdera. Ein Mann, der die gemeinen Kunstgriffe seiner Mitbrüder verachtete und sich viel darauf zugute tat, dass er, seitdem er sein edles Handwerk trieb, ein paar hundert schlimme Händel gewonnen hatte, ohne jemals eine einzige direkte Lüge zu sagen. Er steifte sich auf lauter unleugbare Fakta, aber seine Stärke lag in der Zusammensetzung und im Helldunkeln. Demokritus hätte in keine besseren Hände fallen können. Wir bedauern nur, dass wir, weil die Akten des ganzen Prozesses längst von Mäusen gefressen worden, außerstande sind, jungen, neu angehenden Sykophanten zum Besten die Rede vollständig mitzuteilen, worin dieser Meister in der Kunst dem großen Rate zu Abdera bewies, dass Demokritus seines Vermögens entsetzt werden müsse. Alles, was von dieser Rede übrig geblieben ist, ist ein kleines Fragment, welches uns merkwürdig genug erscheint, um zur Probe, wie diese Herren eine Sache zu wenden pflegen, ein paar Blätter in dieser Geschichte einzunehmen. Wir zitieren: Die größten, die gefährlichsten, die unerträglichsten aller Narren, sagte er, sind die resonierenden Narren. Ohne weniger Narren zu sein als andere, verbergen sie dem umdenkenden Haufen die Zerrüttung ihres Kopfes durch die Fertigkeit ihrer Zunge und werden für weise gehalten, weil sie zusammenhangender rasen als ihre Mitbrüder im Tollhause. Ein ungelehrter Narr ist verloren, sobald es so weit mit ihm gekommen ist, dass er Unsinn spricht. Bei dem gelehrten Narren hingegen sehen wir gerade das Widerspiel. Sein Glück ist gemacht und sein Ruhm gefestigt, sobald er Unsinn zu reden oder zu schreiben anfängt. Denn die meisten, wiewohl sie sich ganz eigentlich bewusst sind, dass sie nichts davon verstehen, sind entweder zu misstrauisch gegen ihren eigenen Verstand, um gewahr zu werden, dass die Schuld nicht an ihnen liegt, oder zu dumm, um es zu merken, und also zu eitel, um zu gestehen, dass sie nichts verstanden haben. Je mehr also der gelehrte Narr Unsinn spricht, desto lauter schreien die dummen Narren über Wunder, desto emsiger verdrehen sie sich die Köpfe, um Sinn in dem hochtönenden Unsinn zu finden. Jener, gleich einem durch den öffentlichen Beifall angefrischten Luftspringer, tut immer desto verwegeneren Sätze, je mehr ihm zugeklatscht wird. Diese klatschen immer stärker, um den gelehrten Gaukler noch größere Wunder tun zu sehen. Und so geschieht es oft, dass der Schwindelgeist eines Einzigen ein ganzes Volk ergreift. Und das, solange die Mode des Unsinns dauert, den nämlichen Manne Altäre aufgerichtet werden, den man zu einer anderen Zeit, ohne viele Umstände mit ihm zu machen, in einem Hospital versorgt haben würde. Glücklicherweise für unsere gute Stadt Abdera ist es so weit mit uns noch nicht gekommen. Wir erkennen und bekennen alle aus einem Munde, dass Demokritus ein Sonderling, ein Phantast, ein Grillenfänger ist. Aber wir begnügen uns, über ihn zu lachen. Und dies ist es eben, worin wir fehlen. Jetzt lachen wir über ihn. Aber wie lange wird es währen? So werden wir anfangen, etwas Außerordentliches in seiner Nahheit zu finden. Vom Erstaunen zum Bewundern ist nur ein Schritt. Und haben wir diesen erst getan? O Götter, wer wird uns sagen können, wo wir aufhören werden? Demokritus ist ein Phantast. Sprechen wir itzt und lachen. Aber was für ein Phantast ist Demokritus? Ein eingebildeter, starker Geist, ein Spötter unserer uralten Gebräuche und Einrichtungen? Ein Müßiggänger, dessen Beschäftigungen dem Staate nicht mehr Nutzen bringen, als wenn er gar nichts täte? Ein Mann, der Katzen zergliedert, der die Sprache der Vögel versteht und den Stein der Weisen sucht? Ein Nekromant, ein Schmetterlingsjäger, ein Sterngucker? Und wir können noch zweifeln, ob er eine dunkle Kammer verdient? Was würde aus Abdera werden, wenn seine Narrheit endlich ansteckend würde? Wollen wir lieber die Folgen eines so großen Übels abwarten, als das einzige Mittel vorkehren, wodurch wir es verhüten könnten? Zu unserem Glücke geben die Gesetze dieses Mittels an die Hand. Es ist einfach, es ist rechtmäßig, es ist unfehlbar. Ein dunkles Kämmerchen. Hochweise Väter, ein dunkles Kämmerchen. So sind wir auf einmal außer Gefahr und Demokritus mag rasen, so viel ihm beliebt. Aber, sagen seine Freunde, denn so weit ist es schon mit uns gekommen, dass ein Mann, den wir für unsinnig halten, Freunde unter uns hat. Aber, sagen sie, wo sind denn die Beweise, dass seine Narrheit schon zu jenem Grad gestiegen ist, den die Gesetze zu einem dunklen Kämmerchen erfordern? Wahrhaftig, wenn wir nach allem, was wir schon wissen, noch Beweise fordern, so wird er glühende Kohlen für Goldstücke ansehen oder die Sonne am Mittag mit einer Laterne suchen müssen, wenn wir überzeugt werden sollen. Hat er nicht behauptet, dass die Liebesgöttin in Äthiopien schwarz sei? Hat er unsere Weiber nicht bereden wollen, nacken zu gehen wie die Weiber der Gymnosophisten? Versicherte er nicht neulich in einer großen Gesellschaft, die Sonne stehe stille, die Erde überwälze sich 365 Mal des Jahres durch den Tierkreis? Und die Ursache, warum wir nicht ins Leere hinausfallen, sei, weil mitten in der Erde ein großer Magnet liege, der uns gleich ebenso viel Pfeilspänen anziehe, obwohl wir nicht von Eisen sind? Doch ich will gern zugeben, dass dies alles Kleinigkeiten sind. Man kann närrische Dinge reden und kluge tun. Wollte Latona, dass der Philosoph sich in diesem Falle befände. Aber mir ist leid, dass ich es sagen muss, seine Handlungen setzen einen so ungewöhnlichen Grad von Wahnwitz voraus, dass aller Niesewurz in der Welt zu wenig sein würde, das Gehirn zu reinigen, worin sie ausgeheckt werden. Um die Geduld des erlauchten Senats nicht zu ermüden, will ich aus unzähligen Beispielen nur zwei anführen, deren Gewissheit gerichtlich erwiesen werden kann, falls sie ihrer Unglaublichkeit wegen in Zweifel gezogen werden sollten. Vor einiger Zeit wurden unserem Philosophen Feigen vorgesetzt, die, wie es ihm deuchte, einen ganz besonderen Honiggeschmack hatten. Die Sache schien ihm von Wichtigkeit zu sein. Er stund vom Tisch auf, ging in den Garten, ließ sich den Baum zeigen, von welchem die Feigen gelesen worden waren, untersuchte den Baum von unten bis oben, ließ ihn bis an die Wurzeln aufgraben, erforschte die Erde, worin er stund und, wie ich nicht zweifle, auch die Konstellation, in der er gepflanzt worden war. Kurz, Er zerbrach sich etliche Tage lang den Kopf darüber, wie und welcher Gestalt die Atomen sich miteinander vergleichen müssten, wenn eine Feige nach Honig schmecken sollte. Er ersann eine Hypothese, verwarf sie wieder, fand eine andere, dann die dritte und vierte und verwarf sie alle wieder, weil ihm keine scharfsinnig und gelehrt genug zu sein schien. Die Sache lag ihm so sehr am Herzen, dass er Schlaf und Essenslust darüber verlor. Endlich erbarmte sich seine Köchin über ihn. »Herr«, sagte die Köchin, »wenn Sie nicht so gelehrt wären, so hätte Ihnen wohl längst einfallen müssen, warum die Feigen nach Honig schmeckten.« »Ja, und warum denn?« fragte Demokritus. »Ich legte sie, um sie frischer zu erhalten, in einen Topf, worin Honig gewesen war«, sagte die Köchin. »Dies ist das ganze Geheimnis, und da ist weiter nichts zu untersuchen, dächte ich.«
»Du bist ein dummes Tier«, rief der mondsüchtige Philosoph. »Eine feine Erklärung, die du mir da gibst. Für Geschöpfe deinesgleichen mag sie vielleicht gut genug sein, aber meinst du, dass wir anderen uns mit so einfältigen Erklärungen befriedigen lassen? Gesetz der Sache verhielt sich so, wie du sagst. Was geht mich das an? Dein Honigtopf soll mich wahrlich nicht abhalten, nachzuforschen, wie die nämliche Naturgegebenheit auch ohne Honigtopf hätte erfolgen können.« Und so fuhr der weise Mann fort, der Vernunft und seiner Köchin zu Trotz eine Ursache, die nicht tiefer als in einem Honigtopf lag, in dem unergründlichen Brunnen zu suchen, worin seinem Vorgehen nach die Wahrheit verborgen liegt, bis eine andere Grille, die seiner Fantasie in den Wurf kam, ihn zu anderen, vielleicht noch ungereimteren Nachforschungen verleitete. Doch so lächerlich diese Anekdote ist, so ist sie doch nichts gegen die Probe von Klugheit, die er ablegte, als im abgewichenen Jahr die Oliven in Thrakien und allen angrenzenden Gegenden missraten waren. Demokritus hatte das Jahr zuvor, ich weiß nicht, ob durch Punktation oder andere magische Künste, herausgebracht, dass die Oliven, die damals sehr wohlfeil waren, im folgenden Jahr gänzlich fehlen würden. Ein solches Vorwissen würde hinlänglich sein, das Glück eines vernünftigen Mannes auf seine ganze Lebenszeit zu machen. Auch hatte es anfangs das Ansehen, als ob Demokritus diese Gelegenheit nicht entwischen lassen wollte, denn er kaufte alles Öl im ganzen Lande zusammen. Ein Jahr darauf stieg der Preis des Öls, Teil des Misswachses wegen, Teil weil aller Vorrat in Demokritus Händen war. Viermal so hoch, als es ihn gekostet hatte. Nun gehe ich allen Leuten, welche wissen, dass Viere mal viermal mehr als eins sind, zu erraten, was der Mann tat. Können Sie sich vorstellen, dass er unsinnig genug war, seinen Verkäufern ihr Öl um den nämlichen Preis, wie er es von ihnen erhandelt hatte, zurückzugeben? Wir wissen auch, wie weit die Großmut bei einem Menschen, der seiner Sinne mächtig ist, gehen kann. Aber diese Tat lag so weit außer den Grenzen der Glaubwürdigkeit, dass die Leute, die dabei gewannen, selbst die Köpfe schüttelten. Und gegen den Verstand des Mannes, der einen Haufen Gold für einen Haufen Nussschalen ansah, Zweifel bekamen, die zum Unglück für seine Erben nur zu wohl gegründet waren. Sie hörten Geschichte der Abderiten von Christoph Martin Wieland. Erster Teil, zweites Buch, viertes Kapitel. Kurze, doch hinlängliche Nachrichten von den abderitischen Sykophanten. Ein Fragment aus der Rede, worin Thrasyllus um die Bevogtung seines Vettern nachsuchte. Sprecher Uwe Kulnig.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.